sein. Ich habe oft so, wenn ich Dienst hatte, war meistens eine Evangelisationsversammlung, wenn ich da zu meinem Dienst ging, hierher gedacht, wie es hier wohl aussieht. Hoffentlich haben Sie jetzt inzwischen den Epheserbrief nicht vergessen. Wir sind mitten in einem Kapitel stehen geblieben, Kapitel 4, mit einem Satz sogar, Kapitel 4, Vers 13. Das ist für so lange Männer wie Paul Dobrecht und nicht für Zachäus. Also, Epheser 4, Vers 13, darf ich Sie nochmal erinnern, wir waren da stehen geblieben, bei den, ich sagte, Paulus spricht im vierten Kapitel des Epheserbriefs von der Gemeinde. Und zuletzt war die Rede davon, dass es mancherlei Ämter in der Gemeinde Jesu Christi gibt, mancherlei Geistesgaben, und dass alles darauf ankommt, dass jeder prüft, welche Gabe habe ich, damit sie in Dienst der Gemeinde stellen kann. Frau Fühl zum Beispiel, der Duplikarin, wo ist er eigentlich hingeraten? Sehen Sie, hier habe ich eine Buchführerbücherei, da habe ich Ihnen das gleich nachher stiften, nicht? Die hat so einen Posten gefunden. So soll jeder überlegen, wo sind meine Gaben, wie kann ich der Gemeinde dienen? Und jetzt mitten im Satz sagt Paulus, wozu und warum? Vers 13. Auf, dass wir alle hinankommen zu einerlei Glauben und Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und ein vollkommener Mann werden, denn er sei im Maße des vollkommenen Alters Christi. Das ist von Luther ein bisschen ungeschickt übersetzt, darf ich es mal in meiner Sprache noch ungeschickter, aber etwas deutlicher sagen, dass jeder von uns ein vollkommener Mann werde, der das vollkommene Alter erreicht durch die Fülle, die Jesus Christus darreicht. Das heißt, wir erreichen das Mannesalter des Glaubens, also im Glauben erreicht auch eine Frau das Mannesalter des Glaubens durch die Fülle, die Jesus Christus darreicht. Auch, dass wir nicht mehr Kinder seien und uns bewegen und wiegen lassen von allerlei Winterlehre durch Schalkheit der Menschen und Täuscherei, womit sie uns erschleichen, uns zu verführen. Lasst uns aber rechtschaffen sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken an dem, der das Haupt ist, Christus. Von welchem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hangt durch alle Gelenke, dadurch eins dem anderen Handreichung tut, nach dem Werk eines jeglichen Gliedes in seinem Maß, und macht, dass der Leib wächst zu seiner Selbstbesserung, und das alles in der Liebe. Also hier ist von der Gemeinde Jesu Christi die Rede. Wie schön sie sein sollte. Wie schön sie sein sollte. Es gibt so ein Lied von Paul Gerhardt. Da wird die Gemeinde Jesu Christi verglichen mit einem schönen Garten, verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens nicht schönste Blumen, das ist ein bisschen anmaßend, aber schöne Blumen und Pflanze möge bleiben. Das Bild hat er aus dem Hohen Lied, wehe Nordwind durch meinen Garten und wehe Südwind, dass seine Würzen triefen, da ist die Gemeinde Jesu auch mit einem herrlichen, schönen Garten verglichen. Nun, die Gemeinde Jesu Christi ist ganz gewiss ein Garten, nicht? Aber es ist in der Kirchengeschichte oft so gewesen, dass man als Gärtner Böcke eingesetzt hat, die drin rumgewüstet haben, nicht? Wie oft hat dieser Garten ausgesehen wie mein Garten vor einigen Jahren? Da kam ich mal aus den Ferien zurück und das ist so ein scheußlicher Boden. Ich weiß, da wächst Unkraut großartig, aber alles andere nicht. Und da war also mannshoch alles grün, aber ein Gewirr von Unkraut, dass ich bloß noch heulen konnte über das Elend, was da angerichtet war. Gemeinde Jesu Christi in unseren Tagen ist oft nur ein großer Unkrautgarten, nicht? Kampf aller gegen alle. Wenig Heiliger Geist, wenig Vollmacht, wenig Eifer. Ich deines Gartens schöne Blume. Ich meine, das kann ja nur anders werden, wenn du und ich, wenn wir mal anfangen, in diesem Unkrautgarten Blumen Gottes zu werden, nicht? Die er zur Blüte gebracht hat. Aber die Gemeinde Jesu Christi sollte nicht ein Unkrautgarten sein, sondern die Würzen sollten treten, um das Bild vom Oli zu nehmen, nicht? Es sollte ein lieblicher Garten sein, wo die Weltleute über den Zaun reinschauen und sagen, welch ein schöner Garten. In der ersten Christenheit war es so, da sagten die Heiden, sieh mal, wir haben sie einander so lieb, nicht? Oder es wagte sich keiner zu ihnen zu tun, heißt Apostelgeschichte 4, sondern das Volk hielt groß von ihnen. Diese erste Christengemeinde, das war ein schöner Garten. Nun, Paulus braucht hier nicht das Bild vom Garten. Er braucht andere Bilder. Aber darum geht es, dass die Gemeinde Jesu Christi nach dem Willen Gottes schön sein sollte. Und es ist mir so ein Herzensanliegen, dass diese, am besten kommen sie gerade hier vorne durch, da stören mich immer zwei leere Stühle, die wir einfach für sie reserviert haben, das ist noch nicht von uns, nicht? Ja. Sehen Sie, ich habe, nachdem ich jetzt so fünf oder wie viele Dienstage weg war, erstmal wieder gemerkt, wie mein Herz an diesem Dienstagskreis denkt. Und das ist mir so ein Wunsch und Anliegen, dass wir wirklich so eine Gemeinde würden, die schön ist in den Augen Gottes. Nun braucht die Bibel also an dieser Stelle nicht das Bild vom Garten, sondern drei andere Bilder. Wollen Sie mal reinsehen. Galater 4, Vers 13. Epheser 4, die haben keine Bibel. Ja, da hinten liegen wir, der holen mal eben einer von da hinten auf. So, ja, haben Sie schon. Auf dass wir alle hinankommen zu allerlei Glauben, der Erkenntnis des Sohnes Gottes, ein vollkommener Mann werden, der das vollkommene Alter erreicht, aus der Fülle, die Jesus da erreicht, auf dass wir nicht mehr Kinder seien. Da ist das Bild von einem Gymnasium, von einer Schule, wenn ich recht sehe. Und zwar von einem Gymnasium, wo man am Schluss eine Reifeprüfung macht, ein Abiturium. Abitur heißt nur, dass man abgeht. Reifeprüfung ist ein besserer Ausdruck, nicht? Die Reifeprüfung, was da aus der Schule entlassen wird, das sind reife junge Männer. Stimmt meistens nicht ganz, aber sollte sein, nicht? Wie es ja in der Gemeinde Jesu Christi eben leider auch oft nicht stimmt, aber es sollte sein, nicht? Als Externerchen, als Kinderchen, als Zehnjährige kommen sie rein und sollen nun alle miteinander einen gewissen Standard erreichen. Darum gibt es ein Abitur am Ende. Da darf nicht einer den Stand, den geistigen Niveau von Quarta haben und der andere das geistige Niveau von Tertia und der dritte von Obersekunda und der vierte schon Student vom dritten Semester, sondern die Prüfung des Abitur ist dazu da, um festzustellen, ob sie einigermaßen gleichen geistigen Lebensstandard haben, nicht? Die sollen alle herankommen zum gleichen geistigen Status. Nun sind sie nicht alle gleich begabt. Es gibt auch Minderbemittelte drunter. Ich meine geistig Minderbemittelte. Es gibt Langsamschalter drunter. Es gibt Kerl, die schalten so fix, die haben das mit 0,0 begriffen und im anderen kannst du 10-mal einen faustweiten Teil erklären. Die kapiert es mit 80 noch nicht, so langsam schalter. Und dann gibt es Spätentwickler. Wissen Sie, alle, die in 6. Wunderkinder sind, die werden nachher furchtbar durchschnittliche Typen. Die richtigen Erster sind die, die erst so in Obersekunda langsam das Knöpfle springt, wie man in Württemberg sagt. Aber nicht wahr? Diese verschiedenen Typen, diese verschiedenen Geistbemittelten, die sollen im Abitur alle ungefähr einen gewissen Standard erreicht haben. Das Bild schwebt dem Paulus vor. Bis dass wir alle hinankommen zu einerlei Glauben der Erkenntnis. Bitte, meine Freunde, da ist also nicht die Rede, dass ein Christ wie der andere aussehen soll. Da ist nicht davon die Rede von der Einheitskirche. Das ist ewig so ein Geschrei, das haben die Nazis so aufgebracht. Eine deutsche Reichskirche, ein Glaube, ein Blödsinn, nicht? Oder, jetzt schreit die katholische Kirche so einmal so, müssen endlich die Einheit im Glauben wieder kriegen. Kehrt zurück, ihr verlorenen Protestanten. Wo in aller Welt steht denn, dass das eine organisatorische Einheit, eine wirkliche Einheit ist? Das darf ich mal zwischendurch sagen, kommt Gott gar nicht auf eine organisatorische Einheit an. Ich möchte immer wieder betonen, dass das Wort, das in 1. Mose 1 am meisten vorkommt, das Wort heißt, jedes nach seiner Art, Leminehu im Hebräischen. Da steht, das können Sie nachzählen, etwa ein Dutzend Mal im 1. Kapitel der Bibel. Jedes nach seiner Art. Und das gefällt gut, dass es Leute von der Heilsarmee gibt und feierliche Lutheraner und Typen wie mich und so weiter und so weiter. Verstehen Sie? Die brauchen gar nicht über den Kampf. Aber im Glauben und der Erkenntnis Jesu Christi sollen sie, verstehen Sie, einen Standard erreichen. Glauben, das heißt, dass man wirklich umgestiegen ist. Wenn ich ein Bild von der Eisenbahn weitermache, aus der verkehrten Zug in den richtigen Zug auf dem richtigen Gleis steht, dass ich erwachsene Erkenntnis Jesu Christi. Ich muss offen gestehen, dass ich von Jesus heute mehr weiß als vor 25 Jahren. Ich habe vor 25 Jahren nicht gewusst, wie gnädig Jesus ist. Wenn ich vor 25 Jahren gewusst hätte, dass ich in meiner Heiligung so weit zurück bin und Jesus mich doch lieb hat, dann wird es mich umgehauen. Das habe ich damals nicht gewusst, nicht? Verstehen Sie? Man lernt ihn immer besser kennen. Man macht größere Erfahrungen mit ihm. Und es sagt Paulus, in der Gemeinde Jesu Christi sollen sie alle einen gewissen hohen geistlichen Standard erreichen. Das ist doch. Und sehen Sie, in der Schule, sagte ich nun, ist es so, da gibt es so verschiedene Typen. Und da kommt alles darauf an, dass alle mitgenommen werden. Sonst müssen sie von der Schule abgehen. Da ist nicht der Lehrer, der in Quatter sagt, naja, also dieser Knabe Eierkopf, der ist nun zwar so ein bisschen unterbelichtet, lass mal mitlaufen bis zum Abitur und lass ihn durchkommen, sondern er sagt, du musst eine Nachhilfestunde geben. Er nimmt ihn sich vor. Er fragt ihn immer wieder. Nicht dieser Knabe, Eierkopf, weil ich bin schläfrig. Er weckt ihn immer wieder auf. Er nimmt ihn mit. Was haben meine Lehrer mit mir Geduld gehabt, dass sie mich mitgezerrt haben, bis ich mein Abitur gemacht habe. Nicht? Und nun sagt Paulus, dieses Bild schwebt ihm vor. Dazu gibt es die mancherlei Gaben in der Gemeinde, dass einer den anderen mitnimmt. Verstehen Sie? Damit wir, so fährt er ja fort, bis dass wir alle hinankommen zu einerlei Glauben der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Dazu sollen alle Gaben in der Gemeinde Jesu dienen, dass einer den anderen mitnimmt zu einem höheren geistlichen Lebensstandard. Sehen Sie, ich kenne Leute, deren Christentum steht darin, dass er sagt, man muss eben auf den Herrgott vertrauen. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon als Christentum bezeichnen kann. Nicht? Das gehört wahrscheinlich zum Mohammedanismus. Zumindest ist das also allerunterste Stufe, verstehen Sie? Allerunterste Stufe. Und so kann man nicht stehen bleiben, sondern muss in der Gemeinde jemand sein, der dem Menschen mal sagt, hör mal, der Herrgott gibt es überhaupt nicht, es gibt einen lebendigen Gott. Und mit dem Vertrauen ist man auch so eine Kiste, denn der Herr kann ja gegen dich sein. Hast du vergeben deiner Sünden? Du kannst nicht auf ihn vertrauen, solange du außerhalb seines Reiches stehst. Du musst ja erstmal sein Eigentum werden. Verstehen Sie? Da sagt man, ja, dazu ist ein Pastor da. Naja, dazu ist nicht der Pastor da. Sondern Paulus sagt, dazu sind die mancherlei Gaben in der Gemeinde da. Ich meine, es kann nicht jeder hierher stehen und Bibelstunde halten, nicht? Das sehen wir ein. Aber das sollte jeder von uns können, dass er nach rechts und links sieht und sagt, halt, das sind Brüder und Schwestern, die sind noch ganz im Anfang vom Glauben, die müssen wir mitnehmen. Ich besuche sie mal. Wir reden mal über Glaubensdinge. Wir reden mal über Glaubensdinge. Verstehen Sie? Sitzen Sie bitte nicht um Gottes Willen, sagt Paulus, sitzen Sie nicht hier und lassen Sie von Pastor Busch beriesen und von den Brüdern. Sondern sehen Sie Ihre Aufgabe der Gemeinde Jesu, dass man anderen mitnimmt, oder wenn einer in die Sünde fällt, oder gebunden ist, dass man mit ihm redet. Bis dass wir hinankommen zum Abitur. Ne? Es darf keiner zurückbleiben auf so einem kümmerlichen Standpunkt. Und selber müssen wir dann auch weiterkommen, nicht wahr? Man müsste ja weiterkommen mit der Kenntnis des eigenen Herzens. Sehen Sie, wenn ich so an das Wachstum, was Paulus denkt, dann fallen mir also tausend Gespräche ein, die ich so mit Menschen führe, aus unserem Kreis. Wie viele haben keinen Begriff, wie die Rechtfertigung zusammenhängt mit der Heiligung? Es gibt so viele, die sagen, wenn ich eine Sünde getan habe, bin ich aus dem Reich Gottes ausgeschlossen. Meine Freunde, wenn ich einmal Kind Gottes geworden bin, dann bin ich's. Dann sagt einer, ja, dann kann ich ja drauf lossündigen. Ach, sei damit dumm. Das erlaubt der Heilige Geist nicht. Das duldet er nicht. Aber verstehen Sie, in den Dingen muss man doch wachsen in der Erkenntnis. Ist in Deutschland. In der Erkenntnis Jesu Christi. Und nun also andere mitnehmen, das steht in Paulus vor der Seele. Wir müssen miteinander vorwärts kommen. Paulus sagt, es gibt da einen Abiturstandpunkt, dass wir ein vollkommener Mann werden, im vollkommenen Maß, im vollkommenen Alter. Das heißt also, es gibt ein Reifwerden im Christenstand. Es gibt ein Reifwerden im Christenstand. Es ist furchtbar, wenn man alte Christen trifft, die sagen, ich habe mal Pastor Weigle, das war so schön, und da haben wir von Jesus gehört, und sie sind im Glauben nicht weitergekommen, als was sie als 14-jährige Knaben bei Weigle gelernt haben. Das ist ja furchtbar, nicht? Das ist ja genau, als wenn ein Mann mit 80 Jahren noch die Bildzeitung liest. Versteht, wenn ein 14-jähriger Junge die liest, habe ich nichts dagegen, nicht? Aber wenn ein reifer Mann Bildzeitung liest, sage ich, der grausam, nicht? Ist der ja doof, dass er auf mich weitergekommen, nicht? Versteht, man muss doch geistig wachsen und, kann doch nicht Analphabet bleiben, wie kleiner Junge. So müssen wir auch geistig zunehmen. Und da sagt Paulus, dieses Reifwerden, das vollkommene Alter, bekommen wir, so heißt es also wörtlich der Vers 13, aus der Fülle, die Christus gibt. Das hat also Luther ein bisschen ungeschickt übersetzt, nicht? Aus der Fülle, die Christus gibt. Jetzt, wenn ich mal sagen soll, in diesem Gymnasium ist der Herr Jesus selber Direktor, Lehrer für alle Fächer, nicht? Und der lehrt seine Schüler nicht bloß, sondern gibt sie ihnen. Sehen Sie, im, Im Mittelalter, da gab es so eine schöne Sage vom Nürnberger Trichter, dass man dummen Leuten ein kleines Kopfloch in den Kopf bohrte und Trichter ansetzte und die Weisheit reingoss. Und ich habe in meinem Leben schon manchmal gedacht, schade, dass was in die Wirklichkeit gibt, nicht. Muss eine wundervolle Einrichtung gewesen sein. Verstehen Sie, aber sowas Ähnliches hat Jesus tatsächlich. Durch den Heiligen Geist, von dem wir eben hören. Jesus ist ja nicht bloß unser Lehrer, sondern er schenkt uns Gnade und Erkenntnis und Heil. Das heißt, er trichtert uns tatsächlich das ein. Verstehen Sie, was ich meine? Ausdauernd fühle dir die. Ich erinnere mich, dass ich einen Lehrer hatte, der mich im Abitur was fragte und dann ging das Gespräch ein bisschen darüber hinaus und da wurde er furchtbar ängstlich und da habe ich das Gefühl gehabt, das hat er jetzt sich nicht darauf vorbereitet, da weiß er selber nicht genau Bescheid, nicht? Und da ging er ängstlich wieder auf seinen Spickzettel zurück, wo er sich vorbereitet hatte. Auch der begabteste Studienrat ist begrenzt, nicht? Nur bei Jesus gibt es keine Begrenzung. Der Leiter dieses Gymnasiums, der hat Fülle, verstehen Sie? In allem Fülle. Und darum kann er uns füllen mit Sündenerkenntnis, dass wir wirklich zerbrochen werden. Mit Heilsverlangen, mit Liebe zu ihm, mit Glauben, mit Hoffnung, mit Kraft, wie wir eben hören. Nicht, dass wir so richtige Dieselloks werden oder wie elektrisch sogar. Er hat die Fülle, er kann die Seinigen mit all dem, was nötig ist, füllen, dass sie auf diesen Abiturstandpunkt herankommen, dass wir alle reif werden. Aber noch einmal, Jesus tut es nicht allein, ihr sollt einer dem anderen Dienst tun. Dazu sind die Ämter der Gemeinde. Auf, dass wir nicht mehr Kinder seien. Auf, dass wir nicht mehr Kinder seien. Ich muss jetzt da noch einen Moment bei stehen bleiben, nicht? Der Herr sagt, der Paulus hat uns die Ämter in die Gemeinde gegeben. Also Ämter sind nicht zu benennen, Pastor, Bischof, sondern dass jeder in der Gemeinde tätig ist. Und alles soll dem dienen, dass jeder vorankommt. Zum Abitur kommt gewissermaßen, geistlicherweise, auf, dass wir nicht mehr Kinder seien. Das heißt, wenn ein Mensch sich bekehrt zu Jesus, dann ist er geistlich zunächst mal ein Kind. Und das ist sehr, sehr wichtig. Man fängt auch geistlich in der Bekehrung mit dem Kindeszustand an. Und ich habe immer gefunden, dass der Herr Jesus neu bekehrte Leute auch wie Kinder behandelt. Sehen Sie, ich bin nun ein zahlreicher Großvater, allmählich, und aus Anlass eines Familienfestes waren also meine sämtlichen Enkel, es sind drei jetzt, das wechselt dauernd, das Bild, da kommt man gar nicht nach, ja. Und da waren versammelt so kleine Mädelchen da, nicht? Und da habe ich immer gesagt, so ein Kind kann doch nie vernünftig werden, wenn ihr so blöde dauernd mitmacht. Aber da konnte sich so ein Kind ganz blöd nehmen, schmeißt alles rum, man findet alles süß und nett, nicht? Wenn sich ein Zwölfjähriger so benehmen, dann geht man ihm rechts hinter die Ohren, nicht? Das heißt, mit so einem Kleinen ist zuerst alles lieb und süß. Und so macht es Gott auch mit den Kindern im Glauben. Ich habe immer, das ist meine Erfahrung, dass wenn ein Mensch sich neu bekehrt, der Heiland zuerst einfach mal alle Bitten erhört. Man macht im Anfang des Glaubenslebens ganz köstliche Gebetserfahrungen. Wenn man in Untersekunde kommt, dann sagt der Herr auch mal, nee, da fängt es zu brechen an. Nicht das Kaputtschlagen, das lass dir an meiner Gnade genügen, lass dir an meiner Gnade genügen, all diese Dinge, verstehen Sie? Aber zuerst, wenn man sich neu bekehrt, behandelt Gott uns als Kinder und gibt es lauter Freundlichkeiten, lauter Freundlichkeiten, lauter Freude. Und darum haben neubekehrte Leute oft, wenn sie mit reiferen Christen zusammenkommen, das Gefühl, oh, denen fehlt ja jeder Enthusiasmus und jede Begeisterung. Nicht? Und der reife Christ muss denken, du Kindlein, du musst erst noch in die Schule Gottes kommen, dass du lernst, was heißt zerbrochen werden. Gut, es ist berechtigt, als Kind im Glauben anzufangen. Und nun, das habe ich auch gesehen, so ein Kind ist schrecklich gefährdet. Nun haben sie gerade laufen gelernt, die Enkelchen, nicht? Hier im Haus habe ich so eine Terrasse, eine Treppe runter in so einen kleinen Garten, nicht? Und dann fuselt das kleine Mädchen und batsch, fällt sie die drei Stufen darunter, nicht? Ganz gesichtblutig. Dann habe ich gedacht, so Kinder, die sind also jeden Moment in schrecklicher Gefahr, nicht? Auch die Kinder im Glauben sind in Gefahr, sagt Paulus. Auch die Kinder im Glauben, die Anfänger im Glauben, das sagt er in Vers 14. Auch, dass wir nicht mehr Kinder sein und uns bewegen und wiegen lassen von allerlei Winterlehre durch Schalkheit der Menschen und Täuscherei, womit sie uns erschleichen und zu verführen. Ein geistliches Kind, einer, der sich neu bekehrt hat, ist auch in Gefahr, dass er die Treppe runterfährt. Nicht? Geistlicherweise. Da treffe ich einen, so einen jungen Kerl, der hatte bei uns in der Freizeit was mitgekriegt. Auf einmal war er bei den Zeugen Jehovas gelandet, war er Treppe runtergefahren. Nicht in diese harte, öde, kalte Gesetzlichkeit hinein vom süßen Evangelium. Nicht? Sie haben das zum Beispiel von der Täuscherei der Menschen, womit sie uns verführen, steht hier. Ich muss so sehr in diesen Tagen denken an all die Leute, die bei Neuapostolischen sind. Ich weiß nicht, ob sie das verfolgt haben. Die Neuapostolischen sagen ja, man braucht heute noch Apostel. Und da haben sie wieder Apostel gewählt. Aber da hat es dann bald so gegangen, dass einer sich zum Stammapostel ernannte und die anderen 11 weggeboxt hat. Nicht, dass sie einfach Papst wieder haben, nicht? Sie haben nicht einen großen Papst wie in Rom, sondern einen kleinen Papst, den sie Stammapostel. Oder Mensch sehnt sich immer nach einem Menschen, an den er sich hängen kann. Das ist eigenartig, nicht? Wenn es der Papst sei oder Hitler sei oder Stalin sei oder Stammapostel heißt, wenn ich bloß einen habe, an den ich mich hängen kann. Ist es so schwer, einen allein zu hängen? Nun, sie haben sich an Stammapostel gehängt. Und da hat der letzte Stammapostel, Bischof hieß der Junge, erklärt, er hätte eine ganz genaue, also die Apostel sagen so, die Bibel ist Gottes Wort, Brot, aber verschimmeltes Brot, 2000 Jahre alt, ist Apostelwort. Wir sind ja auch Apostel, also backen wir frisches Brot. Unser Wort ist genauso gut wie die Bibel Apostelwort. So erklären die Apostel. Und hat dieser Apostel erklärt, also an Gottes Wort, dass zu seinen Lebzeiten Jesus wiederkäme. Die Wiederkunft Jesu wäre zu seinen Lebzeiten. Und darauf haben manche gesagt, es ist ein bisschen riskiert, sowas zu glauben. Der Mann war nämlich bereits so zwischen 70 und 80, so im ersten Schlaganfall rum, nicht? Und da haben nüchtern Leute gesagt, ja, also, und die wurden ausgestoßen. Und verdammt, die sind ungläubig. Es gab da schon eine ziemliche Spaltung. Und die anderen wurden also in jeder Versammlung getrimmt, bei Lebzeit der Apostel kommt Jesus wieder. Hunderttausende von Menschen, die es ernst meinten. Und jetzt ist der Stammapostel gestorben. Und Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Und das, ich kriege von allen Seiten so Berichte, nicht? Also auf meinen Reisen jetzt, wo man schreibt nicht noch einen Brief von Menschen, die denen jetzt alles zusammengebrochen ist. Hatten sich damit ganzer Liebe reingehängt, glaubten diesen Salat nicht und nun aus. Also wenn Sie solche Leute kennen, nehmen Sie sich drum an. Ich habe mich gefragt, wie werden die Neuapostolischen das jetzt hinkriegen? Sie haben es hingekriegt. Sie sagen, Gott hat seine Pläne geändert, weil wir noch nicht reif sind. Theologen können sogar der Gottlosigkeit zuwenden, sage ich mal. Verstehen Sie, da wird einem deutlich an dem Jammer dieser Neuapostolischen, das sind also wirklich betrogene Seelen zu Hunderttausenden, die alles verloren haben, da wird einem deutlich, was das heißt, wie Paulus hier sagt, wiegen lassen von Winterlehre, durch Schalkheit der Menschen und Täuscherei, womit sie uns erschleichen, uns zu tun. Oder ich denke an so viele junge Kerls aus meinem Jugendhaus, die hier ein Zeugnis hatten vor ihren Brüdern und die Jesus dienen wollten und darum Theologen wurden. Und dann trifft man sie im sechsten Semester wieder und dann lächeln sie nur noch hochmütig über den rückständigen Pastor Busch, als wenn ich den Quatsch nicht auch gelernt hätte, wissen Sie. Ich habe ja auch Theologie studiert. Aber dann lächeln sie hochmütig und wissen, dass es alles nur, alles nicht, verstehen Sie, ist alles nicht. Da sage ich, sie sind betrogene Leute, durch Täuscherei der Menschen betrogen. Und das ist die Gefahr der Kinder im Glauben, dass sie sich durch Menschenlehren verführen. Täuschen lassen. Ich denke so an Christen in der DDR. Ich habe einmal einen Kerl, der ganz im Glauben schon auf einmal hat er so einen Vortrag gehört, ein Einleuchten, dass der Mensch vom Abnab stammt und dass es keinen Gott gibt. Und auf einmal leuchtet das bombig ein und er hat alles über Bord. Und verliert Lebendigkeit und Frieden mit Gott und alles. Und der Teufel hat viele Regimenter von Menschen eingesetzt, uns vom richtigen Wege runterzuführen, von der Einfalt, dass Sünder durch Jesus selig werden. Nicht? Darum geht es. Sünder durch Jesus selig werden. Kinder sind in Gefahr. Darum muss man sich um neubekehrte Menschen annehmen. Darum gibt es Ämter in der Gemeinde Jesu Christi. Und es ist wichtig, dass wir, wie wir hier sitzen, nur auch wirklich aus diesem Kindeszustand rauskommen. Und nicht von jedem neuen Wind, der sich erhebt. Und es gibt so viele so Stürmlein in der Christenheit, uns wegfegen lassen. Jetzt ist die wahre Masche so nicht, sondern einfällt aber Gottes am Heiland in der Gemeinschaft. Du liebe Zeit. Jetzt muss ich das zweite Bild eben noch erklären. Das dritte nehmen wir nächste Mal. Ich bin ganz entsetzt, wie die Zeit vergeht. Ich sage, Paulus will von der Schönheit der Gemeinde reden. Ein wundervolles Gymnasium, wo einer dem anderen hilft, und der Herr selber seinen Schülern alles eintrichtert, dass sie hinankommen zu dem geistlichen Reifeprüfung. Nicht? Dass keiner zurückbleibt auf dem Wege. Und dass sie reif werden und Männer werden aus dem Kindeszustand. Das zweite Bild, das Paulus braucht, ist, wenn ich recht sehe, das Bild von einer Kinderschar, einer kinderreichen Familie etwa. Vers 15. Die Gemeinde gleicht einer kinderreichen Familie. Nun, weil Sie nicht wissen, kennen Sie kinderreiche Familien? Ich kenne sie. Wir waren zu Hause 9 Geschwister, einer starb, da waren es 8, nicht? Bei uns waren auch 6 Kinder, die groß wurden. Da kann ich mir vorstellen, wie eine kinderreiche Familie aussieht. Die meisten Familien haben ja heute nur ein Kind, nicht? Die verstehen das Bild gar nicht recht. Ich will versuchen, ihn zu erklären. Vers 15. Lasst uns rechtschaffen sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken an dem, der das Haupt ist, Christus. Also ich habe lange rumgebohrt. Lieber Paulus braucht Bilder. Der nächsten auch nochmal das Bild vom Leib. Und ich bin überzeugt, dass hier ein Bild war und ich habe fast den ganzen Tag mit rum. Erst gegen Abend ist mir aufgegangen,
Hier ist bestimmt das Bild von einer kinderreichen Familie. Sehen Sie, so eine kinderreiche Familie, da thront über allem der Pfarrer. Nicht? Hoffentlich nicht. Es gibt heute Leute, die sagen, die Mutter muss die Kinder erziehen, also müssen sie Religion der Mutter haben. Das ist dummes Zeug. Natürlich hat die Mutter den allergrößten Einfluss auf Kinder und Vater. Ohne Zweifel, nicht? Aber wenn ein Vater nicht auch ein Haupt der Familie ist, kann er einfach nicht und nur am Rande steht. Ihr Väter, ich bitte Sie, lassen Sie sich nicht an den Rand manövrieren. Aus Bequemlichkeit, mein. Da ist man müde und mag nicht. Und dann, Mutter muss die Kinder da wegschaffen, damit der Vater nicht nervös wird und so. Aber das Bild von einer schönen Familie ist hier. Christus ist doch Hausvater. So wird ja manchmal gezeigt, sehen Sie in den schönen Geschichten, Johannes 21, da ist Jesus richtiger Hausvater. Als Jesus nach der Auferstehung seinen Jüngern erscheint, die waren verzweifelt über sich selber und waren weggelaufen, wir wollen in Fischen gehen, ihren alten Beruf. Und dann erscheint ihnen Jesus. Habt ihr nichts zu essen? Nein. Werft mal das Netz zurecht. Und dann fangen sie. Und dann kommen sie ans Ufer und da ist schon Feuer gemacht. Der Hausvater hat schon Feuer gemacht. Bringt mal von den Fischen her, die ihr gefangen habt. Und dann sitzen die zusammen und halten das Mahl, das der Hausvater ihnen bereitet hat. In der Geschichte ist Jesus ganz der Vater in der Familie seiner Jünger. Und so ist er hier auch. Verstehen Sie? Das Haupt der Familie Christus. Der Herr Jesus hat also eine große Familie. Eine große Familie. Seine Gemeinde ist seine Familie. Hat er selber gesagt, wissen Sie wo? Da wollten seine Mutter und Brüder ihn mal holen. Da sagt er, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Vater und meine Mutter und meine Brüder. Meine Familie sind die, die den Willen Gottes tun. Nun hat ein Vater, der eine viele Kinder hat, immer eine Sorge, dass das ein oder andere der Kinder missraten könnte. Nicht? Und das ist ja dann so eine Sache, nicht? Weil der eine bleibt zurück in Mathematik und der andere, der hat schlechte Charakteranlagen, klaut. Also es gibt dann allerhand Sorgen. So als Jugendpfarrer, da habe ich im Lauf der 25 Jahre mit unendlichen Eltern sprechen müssen und ihre Sorgen anhören um missratene Kinder. Es gibt ja auch Eltern, die halten sich für missraten, wenn ihre Kinder sich bekehren. Das gibt es ja auch nicht. Nun, meine Freunde, der Herr Jesus hat auch Sorge um missratene Kinder. Und missratene Kinder sind die, bei denen es an der Liebe mangelt. Bei denen es an der Liebe mangelt. Die zwar vielleicht eine große Erkenntnis haben, großartig reden können, und alles Mögliche, aber an der Liebe mangelt. Und darum sagt Paulus, bei diesem Willen, lasst uns Gegenteil von Missraten sein in der Liebe. Gegenteil von Missraten nennt Paulus Rechtschaffen. Lasst uns Rechtschaffen sein in der Liebe. Das ist also die Sorge, die der Hausvater der Heiland hat. Dass eins seiner Kinder missraten ist, wenn es an der Liebe fehlt. Da war ein Krach. Sehen Sie, ich habe bei einer Evangelisation so am Rande eine ganz wunderschöne Geschichte erlebt. Da war eine Freizeit, haben wir immer mit Evangelisation verbunden. Nicht? Und da habe ich in einem Abend gesagt, Krach ist Sünde in jedem Fall. In jedem Fall. Seid Friedenskinder. Wir müssen es lernen. Und da kam am nächsten Morgen eine der Frauen, die freiwillig in der Küche halten und sagten, ich will mich verabschieden. Ich sage, reisen Sie weg. Ja, sagt sie, hier geht's ohne mich. Ich habe eine wichtige Fahrt zu machen. Ich sage, warum? Da sagt sie, also sie war wirklich eine Jesus-Jüngerin. Sehen Sie, ich gehöre jetzt seit 20 Jahren Herrn Jesus. Und seit mindestens 10 Jahren habe ich nicht mit meiner Schwester gesprochen. Und das liegt daran, dass meine Schwester, unsere alte Mutter, eines Tages einfach auf die Straße gesetzt hat. Die wohnte bei ihr und hat sie einfach rausgeschmissen. Hat sie schnöde behandelt. Die Mutter kam ohne irgendwas bei mir an. Und da habe ich gesagt, wenn die Schwester so gemein ist, spreche ich nicht mehr mit ihr. Und da habe ich auch Grund, wenn sie unsere Mutter so schlecht behandelt. Und jetzt ist mir in der Evangelisation gezeigt worden, dass ich so nicht weitermachen kann, 10 Jahre lang nicht mehr gesprochen mit der Schwester. Es ist ja auf einmal, man könnte sagen, aber Grund nicht, mir ist Grund genug. Ist ja aufgedeckt worden, missratenes Kind Jesu Christi, es mangelt an der Liebe, die auch da Sündenmenge zudecken kann, so heißt man in der Bibel. Das Lieben und mehr Sünden zudecken kann. Nun machte sie auf die Bahn, die Schwester zu besuchen. Beten sie dafür, dass auch gelingt. Nach 10 Jahren das Band wiederherzustellen. Da habe ich gedacht, da hat der Herr Jesus ein seiner missratenen Kinder zur Ordnung gerufen, nicht wahr? Lasst uns rechtschaffen sein in der Liebe. Aber da muss ich aufhören, wir machen das nächste Mal weiter, wir haben ja noch die Zeit.